NDR Info. Themen des Tages.
Wird ein Waffenstillstand in der Ukraine greifbarer? Die vom Kanzler losgetretene Debatte um ein problematisches Stadtbild und die neuen europäischen Vorgaben für den Führerschein. Themen des Tages an diesem Dienstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Von Keir Starmer über Emmanuel Macron und Friedrich Merz bis Donald Tusk und Alex Stubb. Europäische Regierungschefs haben in einer gemeinsamen Erklärung eine Linie gezogen, an der sie sich gemeinsam mit US-Präsident Trump aufstellen wollen. Es ist die Frontlinie durch den Osten und Süden der Ukraine, also da, wo sich seit mehr als 3,5 Jahren die russischen Invasionstruppen und die ukrainische Armee gegenüberstehen und um Gelände, um Gemeinden und Städte kämpfen. Ein Waffenstillstand dort soll die Startlinie für Friedensverhandlungen werden, aber in der Lesart der Europäer nicht. Die künftige Grenzlinie, oder? Kai Küstner ist Host unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien. Die europäischen Regierungschefs stellen sich demonstrativ an die Seite Trumps, aber der fordert, die Ukraine auf den Donbass aufzugeben, sonst werde sie komplett vernichtet. Damit würde Putin ja sogar Land bekommen, das er in 3,5 Jahren Krieg nicht unter Kontrolle gebracht hat. Diesen Weg würden die Europäer aber wohl nicht mitgehen.
Nein, die Aufgabe des gesamten Donbass, also auch der noch nicht eroberten Gebiete durch Russland, das würden die Europäer deshalb nicht mitgehen, weil die Ukraine da nicht mitgehen würde. Wir erinnern uns, die Idee kam ja im Zuge eines möglichen Gebietstausches vor diesem ja letztlich ziemlich desaströsen Alaska-Gipfel im August schon mal auf, diesem Gipfel zwischen Trump und Putin. Da haben Militäranalysten gesagt, das wäre sozusagen Selbstmord für die Ukraine, weil die Aufgabe der gut gesicherten Verteidigungsstellung in Donetsk zum Beispiel den Weg ebnen würde in die Zentralukraine, also für sehr viel größere Eroberung in der Zukunft. Also die Ukrainer und die Europäer sagen Ja zum Trump-Plan Einfrieren der Front. Damit wäre der Donbass zerteilt sozusagen gegen einen Waffenstillstand. Das hört sich einfach an, wäre vielleicht genau deshalb auch sehr im Trump'schen Sinne. Aber dass wir so weit noch lange nicht sind, sieht man schon daran, dass aus Russland eher ablehnende Einlassungen zuletzt kamen.
Aber erkennbar ist schon, dass die Europäer, ich sage mal fast verzweifelt, versuchen, Trump nicht aus dem Team driften zu lassen. Also sie wollen weiter sein Ohr haben, damit Putin nicht der einzige Einflüsterer ist.
Ja, absolut. Es ist ja für alle Welt deutlich erkennbar, zumindest bei diesem Krieg, dass Trump seine Haltung so ein bisschen an dem ausrichtet, der ihm zuletzt etwas ins Ohr geflüstert hat. Über Wochen hat er sich Selenskyj angenähert, also der Ukraine, weil er auch lange nicht mit Putin telefoniert hatte. Dann ein Anruf Ende vergangener Woche am Donnerstag und schon schlägt das Pendel wieder zugunsten von Moskau aus und es werden eben keine Tomahawk-Marschflugkörper geliefert, vorerst jedenfalls nicht. Ganz klar, die Europäer wollen Trump an Bord halten, wollen ihn auch bei Laune halten. Auf gar keinen Fall darf der das Interesse an der Ukraine verlieren. Und die Europäer wollen überhaupt weiter mitreden, denke ich. Denn bei diesem Budapest-Gipfel, wenn er denn zustande kommt, drohen ja nun wieder die Europäer sozusagen auf die Zuschauerränge verdrängt zu werden.
Bringt uns das nun einem echten Waffenstillstand näher und würde der dann auch den täglichen russischen Drohnen- und Raketenterror stoppen, der ja mit dem eigentlichen Frontgeschehen nichts zu tun hat und auf Städte und ihr Alltagsleben zielt?
Also im Moment sind wir, würde ich mal sagen, einem Waffenstillstand deshalb noch nicht näher, weil Russland die Bedingungen, also dieses Einfrieren, ja ganz offensichtlich ablehnt. Wenn man einfach so aufhört, bedeutet das, die Ursachen dieses Konflikts zu vergessen. So wird jetzt aktuell Außenminister Lavrov von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zitiert. Und Lavrov hat noch hinzugefügt, es bedeute auch, dass ein riesiger Teil der Ukraine unter Führung eines Nazi-Regimes bleibe. Der Kreml hat ja nie verheimlicht, dass er an seinen ursprünglichen Kriegszielen festhält. Und die Ursachen des Konflikts beseitigen, das ist eigentlich nur eine Chiffre immer gewesen für das Ende einer souveränen Ukraine. Insofern ergibt sich jetzt aus meiner Sicht eigentlich zum x-ten Mal die Situation, dass Trump, die Ukraine und auch die Europäer sich auf etwas einigen können, nämlich einfrieren gegen Waffenstillstand. Aber Russland da stand jetzt nicht mitmacht, weshalb die Europäer und Ukrainer Trump ja auch mantraartig klar zu machen suchen, es geht nur mit mehr Druck. Aber um nochmal auf deine Frage mit den Luftangriffen zurückzukommen, ob dann auch die Raketenangriffe aufhören bei einem Waffenstillstand, das wäre, denke ich, am Ende tatsächlich Verhandlungssache, worauf sich ein solcher Waffenstillstand beziehen würde. Ein Waffenstillstand, den es im Moment allerdings noch nicht gibt.
Kai Köstner, der Podcast Streitkräfte und Strategien, heute mit einer neuen Ausgabe in der ARD-Audiothek. Wenn der Kanzler durch eine Stadt läuft, meist in Berlin, heute in Stuttgart, am Wochenende vielleicht durch Brilon, dann berufsbedingt mit Personenschutz. Aber offenbar hat sich Friedrich Merz ein Gefühl bewahrt, mit welchen Empfindungen andere durch Städte laufen, mit Unbehagen und mit Furcht. Gestern hat er seine Bemerkung von vergangener Woche noch einmal verteidigt. Gleich hören wir es auch noch einmal im O-Ton. Ist also Problem im Stadtbild der neue Hashtag für Ausländer raus oder weist Merz nur ungeschminkt auf verdrängte Sicherheitsprobleme hin? Torben Ostermann beleuchtet die Debatte.
Friedrich Merz bei einer Pressekonferenz im brandenburgischen Potsdam. Eigentlich ein Termin, der normalerweise kaum Beachtung findet. Doch dann fallen diese Sätze.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Diese Sätze sind der Beginn der Debatte ums Stadtbild. Friedrich Merz macht hier etwas für ihn sehr Typisches. Er spricht aus dem Bauch heraus ein Thema an, vielleicht sogar ein Problem. Gleichzeitig bleibt er vage. Denn was genau er mit diesem Problem im Stadtbild meint, führt er nicht aus. Ganz zu schweigen von Lösungsansätzen. Denn dass sich durch Abschiebungen das Stadtbild im Merzschen Sinne ändert, glaubt wahrscheinlich nicht mal er selbst. Friedrich Merz, der Bauchpolitiker. Laut Definition ist Bauchgefühl eine Einschätzung, die auf Emotionen beruht. Und wer würde widersprechen, dass Emotionen in der Politik wichtig sind? Doch Politik ist logischerweise mehr als nur das Spiel damit. Politik muss Emotionen und damit verbundene Sorgen erkennen und Lösungen präsentieren. Das macht Friedrich Merz in diesen Fällen nicht. Und dementsprechend laut ist die Kritik an ihm. Zum Beispiel von Martin Hiekel, SPD-Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln.
Ich finde die Aussage aus meiner Sicht für einen Kanzler unwürdig, weil das Thema ist viel komplexer, was die Menschen umtreibt, dass sich so ein Stadtbild verändert, dass man mit Obdachlosigkeit, mit Drogen zu tun hat. Und das sind ja die Themen, die Menschen umtreiben.
Friedrich Merz scheint vorerst keine Lust mehr zu haben, über das von ihm gesetzte Thema weiterzusprechen. Auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen, sagt er, das Wort Stadtbild und was er damit meint, sei nicht weiter erklärungsbedürftig. Hier könnte sich der Kanzler irren.
Einschätzungen von Torben Ostermann. Kriminalität an Bahnhöfen, sexuelle Belästigungen von Frauen, wenn es um Sicherheit, Angst und Bedrohungen geht, sind Zahlen und Daten häufig nur eine Seite der Medaille. Wie sieht es eigentlich mit der gefühlten Sicherheit der Menschen aus? Björn Dahke mit einem Lagebild.
Sich sicher zu fühlen ist für Menschen extrem wichtig. Dieses subjektive Gefühl muss aber nicht übereinstimmen mit dem Kriminalitätsgeschehen. Das Bundeskriminalamt arbeitet gerade an der Neuauflage einer Studie dazu. Die vorliegenden Zahlen sind schon 5 Jahre alt. Sie zeigen, dass das Sicherheitsempfinden der Menschen in Deutschland insgesamt auf einem hohen Niveau ist. Aber es gibt Unterschiede. Nachts fühlen sich nur knapp 3/4 der Menschen in ihrer eigenen Wohngegend sicher, wenn sie allein unterwegs sind. In Bussen und Bahnen sind es weniger als die Hälfte. Frauen schätzen die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, höher ein als Männer. Die polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnet aber mehr männliche Opfer. Es sind knapp 60%. Frauen ändern auch häufiger ihr Verhalten aus Angst vor einem Übergriff. Über die Hälfte der Frauen steigen nachts nicht in Busse und Bahnen. Sie meiden bestimmte Plätze oder Parks. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte auf Nachfrage, was er mit seiner Aussage zum Stadtbild meint, auf Sicherheit im öffentlichen Raum verwiesen. Kinder und vor allem Töchter würden bestätigen, dass es spätestens mit Einbruch der Dunkelheit ein Problem gäbe. Die Studie des Bundeskriminalamts kommt zu dem Schluss, dass sich Erwachsene zwischen 35 und 45 Jahren die größten Sorgen machen, Opfer einer Straftat zu werden. Besonders groß ist diese Sorge übrigens bei Menschen mit Migrationshintergrund. Die Autoren der BKA-Studie haben beobachtet, dass Menschen mit polnischem und türkischem Migrationshintergrund das Risiko, Opfer von Kriminalität zu werden, fast in allen Bereichen höher einschätzen als Menschen ohne Migrationshintergrund.
Am Nachmittag habe ich mit Kiels Oberbürgermeister, dem Sozialdemokraten Ulf Kämpfer, gesprochen. Wenn ein Kanzler ein problematisches Stadtbild skizziert, sind Oberbürgermeister natürlich direkt angesprochen. Ist die Kritik, die Merz jetzt entgegenschlägt, auch vom Generalsekretär der SPD, ein Lübecker, weltfremd und Merz hat womöglich ein realistischeres Bild auf die kommunale Realität?
Nein, das sehe ich nicht so. Das Problem ist eher, dass der Kanzler ja eben so im Wagen einerseits geblieben ist. Er geraunt hat als erklärt und bezeichnet und gleichzeitig aber dann ja eine ganz konkrete Maßnahme benannt hat, nämlich das Abschieben. Und beides passt für mich überhaupt nicht zusammen. Denn wenn es Störgefühle gibt oder Angsträume in Städten oder andere Probleme, die mal mit Migration zu tun haben, mal vielleicht auch nicht, dann spricht er überhaupt nichts dagegen, das klar zu benennen und auch nicht zu beschwichtigen. Es wäre sogar gerade eine Aufgabe einer konservativen Partei, genau das zu tun. Aber ich glaube, hier hat der Kanzler seinem Interesse und auch der Debatte wirklich einen Bärendienst dadurch erwiesen, dass er sich wirklich angreifbar gemacht hat für alle möglichen Inhalte, was er denn gemeint haben könnte, bis hin zu offenem Rassismus. Und jetzt reden alle wieder nur über die Äußerung und niemand mehr über die Themen, über die es zu lohnen sich zu reden würde.
Dann blicken wir mal konkreter auf Kiel. Sie wohnen nicht in einem Problemstadtteil, sondern in einem dörflichen Teil der Landeshauptstadt. Und Sie haben auch einen Sohn, können also nicht Ihre Töchter fragen. Aber wissen Sie von jungen Frauen, die sich in Gegenden ihrer Stadt nicht wohlfühlen oder gar bedroht?
Wie in jeder Großstadt gibt es Angstträume, auch in Kiel. Das kann manchmal abends sein, das kann in der Gegend des Bahnhofs manchmal sein, wenn dort zu später Stunde Menschen sind, die Alkohol getrunken haben, können auch Ansammlungen junger Männer sein, mal haben sie Migrationshintergrund, mal nicht. Solche Orte gibt es und das ist natürlich nicht gut. Und ich glaube auch, dass zumindest das Gefühl, dass sich in der öffentlichen Sicherheit etwas verschlechtert hat, dass das gewachsen ist. Und es gibt auch in der Realität den einen oder anderen Anhaltspunkt dafür.
Und an wen kann man sich in Kiel mit einem mulmigen Gefühl wenden, um sicherer durch die Stadt gehen zu können?
Naja, dafür ist nicht nur die Polizei verantwortlich, sondern auch die Stadt selbst. In meiner Zeit als Oberbürgermeister haben wir einen kommunalen Ordnungsdienst gegründet, der gerade in solchen Gegenden auf dem Platz ist. Wir stimmen uns eng ab. Wir machen niedrigschwellige Angebote für obdachlose Menschen, für Menschen in der Sucht. Und jetzt, das teilen wir mit vielen anderen Städten. Wir haben eine grassierende Crackwelle, die führt nochmal zu besonders viel Elend. Und das sind auch Dinge, die Menschen beunruhigen und die zum Stadtbild gehören, die ja auch dann negativ auffallen. Also, wie Sie sehen, die Diskussionen, die Facetten sind wesentlich reicher und differenzierter als Herr Merz das mit dieser einen Äußerung, dass es nur Menschen geht, die eigentlich abgeschoben werden müssen, uns weiß machen wollte.
Drogensucht, Obdachlosigkeit, Machotum in Gruppen oder in Protzautos, aber auch etwas wie Ladenleerstand. Das sind ja alles keine Produkte der Kommunalpolitik, aber umgehen, damit muss sie dann. Sind die Städte mit all diesen Phänomenen alleingelassen und kriegen dann vom Kanzler noch das Gütesiegel, ist aber nicht schön bei euch?
Also alleingelassen fühle ich mich nicht. Wir erleben gerade die größte Finanzkrise der Kommunen seit dem Zweiten Weltkrieg, auch das ist richtig. Aber es gibt einfach strukturelle Entwicklungen, wie natürlich eine Krise der Innenstädte. Und wenn ich einen Leerstand habe und dann sitzt dort ein Obdachloser davor, dann kann ich schon verstehen, dass nicht jedermanns Kauflaune erhöht. Aber das ist nun mal leider die Realität, der wir uns stellen müssen. Und das Schlimme ist ja eigentlich, dass wir in so einer reichen Gesellschaft so etwas wie Obdachlosigkeit zulassen und nicht, dass sich Menschen dann im Stadtbild daran stören. Wir müssen erkennen, dass wir solche Ausfransungen der Zivilgesellschaft haben. Ich erlebe auch, dass mit Müll anders umgegangen wird und dass insgesamt die Aggressivität in unserer Gesellschaft im öffentlichen Raum ansteigt. Und das ist wichtig, das zu benennen. Nochmal, und das darf auch ein Kanzler benennen, aber er sollte es so tun, dass er nicht die Debatte vergiftet oder zu platt macht, sondern dann ist seine Chance und seine Verantwortung als Kanzler, das in einer Angemessenheit zu tun, damit wir tatsächlich über die Sachen reden und nicht darüber, was wer wie gemeint hat. Und so ist das wieder aus meiner Sicht eine ganz vertane Chance, wichtige Debatten auch zu führen in dieser Gesellschaft.
Kiels SPD-Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.
NDR Info. Pro und Contra.
Ja, Friedrich Merz polarisiert jedenfalls mit seiner Stadtbildäußerung. Ist die Aufregung gerechtfertigt? Ja, der Kanzler hat das Ziel verfehlt, meint Hauptstadtkorrespondentin Sarah Beham.
Fragen Sie Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Das sagt der Kanzler und liefert damit keine Antwort. Was genau ist denn das Problem im Stadtbild? Leerstand? Obdachlosigkeit? Kriminalität? Einer, der die Dinge doch klar benennen wollte, deutet nur an. Damit lässt Merz Raum für Spekulationen, Interpretationen und ja, auch für Vorurteile und falsche Zusammenhänge, besonders beim Thema Migration. Das ist nicht nur fahrlässig, es offenbart das eigentliche Problem des Friedrich Merz, seine Sprache. Statt als Kanzler tritt er als Kommentator auf, noch immer im Modus des Oppositionspolitikers. Er liefert keine Erklärungen, keine Einordnung und genau darüber muss gesprochen werden. Als junge Frau sage ich klar, ja, wir haben ein Problem. Und zwar generell mit Männern, die Grenzen überschreiten, die gegenüber Frauen gewalttätig werden. Wissen Sie, was ich als Tochter meine, Herr Merz? Sexismus ist kein Herkunftsproblem, es ist ein Gesellschaftsproblem. Den gefährlichsten Ort für Frauen sieht man nicht im Stadtbild draußen. Er ist drinnen, im eigenen Zuhause. Die Zahl häuslicher Gewalt steigt stetig. Viele Menschen fühlen sich jetzt von den Worten des Kanzlers verunsichert und verletzt. Gerade jene, die dieses Land Tag für Tag tragen. Pflegekräfte, Erzieherinnen, Busfahrer. Viele von ihnen mit Migrationsgeschichte. In Zeiten, in denen Populisten Ängste schüren und Algorithmen Wut verstärken, da braucht es Fakten, keine gefühlten Wahrheiten. Da braucht es eine Sprache, die verbindet, nicht spaltet. Alles andere nützt nur einer Partei und die wollte Merz einmal halbieren. Was folgt aus all dem? Eine hochemotionale Debatte, in der sich jeder sein eigenes Stadtbild ausmalt. Ich finde, wer Kanzler ist, sollte behutsamer mit Sprache umgehen und ein differenzierteres Bild von einer Gesellschaft zeichnen.
Ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondentin Sarah Beham. Die Gegenmeinung vertritt ihr Kollege Hans-Joachim Viehweger.
Manchmal frage ich mich, haben wir sie noch alle? Da hat Friedrich Merz eine Banalität ausgesprochen und eine Welle der Empörung schwappt durch das Land. Grüne und Linke fordern eine Entschuldigung wegen angeblichem Rassismus. Klimaaktivistin Luisa Neubauer organisiert gleich mal eine Demo vor der CDU-Zentrale und selbst der Chef des CDU-Sozialflügels übt sich in Stilkritik am Kanzler. Jetzt mal haltlang. Merz hat im Zusammenhang mit Migration ein Problem angesprochen, das für viele Menschen ein Problem ist. Menschen, die sich im eigenen Land vielerorts nicht mehr zu Hause fühlen. Es gibt Veränderungen im Stadtbild, die sicher nicht nur, aber eben auch mit der Migration zusammenhängen. Konkret junge Männer, die an bestimmten Orten herumlungern und die in ihrer Zusammenballung anderen Menschen Angst machen. Und dass das nicht nur ein gefühltes Problem ist, haben zahlreiche Übergriffe gezeigt. Ein grüner Bürgermeister mit syrischen Wurzeln sagt völlig zu Recht, wir müssen in der Lage sein, Probleme zu beschreiben, ohne uns gegenseitig Rassismus vorzuwerfen. Jetzt kommt aber noch etwas Zweites hinzu. Der Vorwurf an Merz, er bediene sich Wörter, wie sie auch von rechts außen kommen. Dabei hätten politische Analysen in vielen Ländern gezeigt, dass das Kopieren der Aussagen rechter Populisten diese nur stärker mache. Soll das heißen, dass man ein Problem nicht mehr ansprechen darf, nur weil es auch die vermeintlich Falschen ansprechen? So viel Macht sollte man Rechtspopulisten nun wirklich nicht geben. Politik muss die Sorgen von Menschen aufgreifen und sich dann um Lösungen bemühen. Die aktuelle Aufregung ist daher völlig überzogen.
Ein Pro- und Kontra-Kommentar in den NDR-Info-Themen des Tages mit Hans-Joachim Viehweger und Sarah Beham. Es gehört zur Freiheit der EU-Bürger, kreuz und quer und eigentlich ohne Grenzkontrollen durch die Europäische Union zu fahren, ob im Nachtzug oder eben mit dem eigenen Auto. Spätestens eine Führerscheinkontrolle bringt es aber an den Tag. Nicht jeder Europäer hat den gleichen Lappen. Die Anforderungen für die Fahrerlaubnis weichen voneinander ab. Deshalb hat das Europäische Parlament heute in Straßburg einige Standards verbindlich festgezurrt. Was künftig für alle gilt, was sich in Deutschland dabei ändert und warum über 70-Jährige sich keine Sorgen machen müssen, fasst Andreas Meyer-Feist zusammen.
Für Fahranfänger wird es in Zukunft nicht einfacher und wohl auch nicht billiger, den Führerschein zu machen. Zu viele Fahranfänger seien in schwere Unfälle verwickelt, sagt Matteo Ricci. Der italienische EU-Abgeordnete hatte sich für die Reform besonders eingesetzt.
Il punto che ci ha spinto e ci spinge Der Grund für diese Initiative ist die mangelnde Verkehrssicherheit, die wir oft vergessen, obwohl sie eines der größten Probleme ist, mit der alle EU-Staaten nach wie vor konfrontiert sind. Glücklicherweise sinkt die Zahl der Verkehrstoten in einigen Ländern, aber wir haben auf unserem Kontinent weiterhin etwa 20.000 Todesfälle zu beklagen. Nun sollen die Lehrinhalte in den Fahrschulen neu gestaltet werden. Dem Wunsch der Automobilverbände, begleitet es Fahren ab 16, wurde eine Absage erteilt. Und wer seinen Führerschein noch nicht so lange hat, muss künftig viel mehr aufpassen als bisher. Die EU-Abgeordnete Jutta Paulus hatte die Reform für das Parlament mit ausverhandelt.
Wir haben auch endlich mal zum allerersten Mal überhaupt einen der größten Gründe für die 20.000 Verkehrstoten, die wir immer noch auf Europas Straßen haben, jedes Jahr angegangen, und zwar Alkohol.
Die zweijährige Probezeit wird EU-weit harmonisiert und es gelten viel strengere Sanktionen bei Alkohol- und Drogenverstößen. Die von der grünen Politikerin gewünschte Null-Toleranz-Politik mit einem absoluten Verbot ließ sich gegen widerstrebende EU-Staaten aber nicht durchsetzen. Auf der anderen Seite soll es aber auch mehr Vertrauen in Fahranfänger geben, wenn sie ihren Lkw-Führerschein machen. In Zukunft schon mit 18 und nicht erst mit 21, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Sogar ein begleitetes Fahren soll möglich sein. Dadurch erhoffen sich die Wirtschaftsverbände einen Zuwachs beim Personal, das dringend gesucht wird. Auch auf der Fahrzeugseite gibt es Änderungen. Die Gewichtsgrenze, bisher 3,5 Tonnen, bei der Führerscheinklasse B soll fallen.
Die Autos werden schwerer, gerade mit Elektromobilität. Sie kennen das alle, die schweren Batterien. Kommen wir sonst über Gewichtsgrenzen, die für den normalen Pkw-Führerschein gegolten hätten.
Das EU-Parlament sieht auch hier ein gutes Instrument zur Wirtschaftsförderung. Unternehmen könnten mit schwereren LKWs unterwegs sein, ohne gleich ihre Fahrer nachschulen zu müssen. Und wer mit dem rollenden Eigenheim fährt, die neue Gewichtsregel gilt auch für Wohnmobile. In vielen Bereichen haben sich nationale Regierungen aber eigene Spielräume gesichert. Das gilt auch für mögliche Gesundheitstests ab 70 Jahren. Pflichtuntersuchungen soll es aber nicht geben. Auch der EU-weite Führerscheinentzug wurde beschlossen. Das Ziel auch hier, mehr Sicherheit auf den Straßen. Bis zum Jahr 2050 hofft die EU, die Zahl der Verkehrstoten auf null drücken zu können, wenn die Reform schon bei den Fahranfängern greift.
Was man einmal in der Fahrschule und dann auch in der Probezeit sich angeeignet hat, das macht man auch weiter.
3 Jahre haben die EU-Staaten jetzt Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen.
Europakorrespondent Andreas Meyer-Feist. 10.963 Quadratmeter hat der Élysée-Palast, in dem Nicolas Sarkozy von 2007 bis 2012 arbeitete. Heute bezog er eine Gefängniszelle mit 9 Quadratmetern Grundfläche. Und das alles, weil er für seinen Wahlkampf Gelder von einem Mann angenommen haben soll, der in Paris 2007 in einem beheizten Beduinenzelt übernachtete. Julia Burutta beobachtet das härteste Schicksal eines früheren französischen Staatsoberhauptes seit Napoleons zweiter Verbannung. Wie lief das heute früh ab?
Also es gab einen kleinen Menschenauflauf, als Nicolas Sarkozy heute Morgen um 9:15 aus seinem Haus in einem der Nobelviertel von Paris getreten ist. An der Hand hatte er seine Frau Carla Bruni, ganz in Schwarz gekleidet. Die versammelten Unterstützer Sarkozys auf dem Gehsteig und an den Fenstern haben ihm solidarisch applaudiert und hatten zum Teil T-Shirts mit seinem Konterfei an. Sarkozy hat sich dann bei der Menge mit Hand aufs Herz bedankt, nochmal kurz seine Frau umarmt und ist dann in den Wagen gestiegen. Das ganze Quartier rund um das Haus war abgesperrt, um Sarkozy sicher mit Geleitschutz, also Polizeiwagen voraus und flankiert von zahlreichen Motorradpolizisten zum Gefängnis zu bringen. Da wird er jetzt in einem Sondertrakt untergebracht, und zwar in Isolationshaft, wie es heißt, zu seiner eigenen Sicherheit. Er kriegt aber wohl keinerlei Sonderbedingungen. Also wie alle anderen, 9 Quadratmeter Zelle, 1 Stunde pro Tag Hofgang, allein, 3-mal in der Woche Besuch, Fernseher. Er will die Zeit in der Isolationshaft wohl nutzen, um ein Buch zu schreiben, hat sein Anwalt angekündigt. Sarkozys Anwälte wollen jetzt einen Antrag auf bedingte Haftentlassung stellen, aber die Bearbeitung dieses Antrags wird mindestens 1 Monat dauern, hat Sarkozys Anwalt Christophe Ingrin heute Morgen gesagt. Das heißt, 1 Monat bleibt Sarkozy auf jeden Fall in Haft. Sein Anwalt ist, genau wie viele konservative Anhänger Sarkozys, empört darüber, dass die Haftstrafe gegen den Ex-Präsidenten mit sofortiger Wirkung verhängt wurde. Es sei einfach eine Schande, sagt er da, dass Sarkozy, obwohl er Berufung eingelegt hat und deshalb weiter die Unschuldsvermutung gilt, ins Gefängnis muss. Das sei eine Ungleichbehandlung zu anderen Menschen, die während ihrer Berufung auf freiem Fuß bleiben dürfen.
Julia Borutta aus Paris am Ende der NDR Info Themen des Tages am Dienstag.